Nordmetall-Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zur Halbjahresbilanz der neuen Bundesregierung und dem angekündigten Herbst der Entscheidungen mit Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Lucko. Vor dem eigentlichen Herbst der Entscheidungen erleben wir ja gerade eine Steuerdebatte, in der allerlei Erhöhungsfantasien durchs politische Dorf getrieben werden. Was halten Sie davon?
Naja, ich hoffe, dass das nicht mit dem Herbst der Entscheidungen gemeint war, sich dafür zu entscheiden, uns Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, obwohl der deutsche Staat in Gänze ja den Steuerzahlern mittlerweile schon mehr als 1 Billion Euro pro Jahr abnimmt. Wenn man Steuern und Sozialabgaben zusammenfasst, dann liegt Deutschland damit auf dem 3. Platz unter den 38 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD. Das ist, wie ich finde, wirklich kein Grund, um stolz zu sein.
Halten denn die Umverteilungsvorschläge von linker Seite einem Realitätscheck stand?
Nein, sie wären aus unserer Sicht absolut kontraproduktiv, wenn man an eine Vermögenssteuer für viele denkt. Ist ja ein Dauerbrenner in der Diskussion. Da wäre der Erhebungsaufwand größer als das, was es an Einnahmen bringen würde. Dann gibt es immer wieder Überlegungen, ja, man müssen wir nur die Superreichen besteuern. Da wissen Sie, die könnten dann ihre Besitztümer ins Ausland verlagern. Das ist ja auch vor einigen Jahren in Frankreich schon so geschehen. Und wenn es an die Unternehmen geht, wer da sein Vermögen investiert hat, der könnte es eben abziehen, mit der Folge, dass auch massive Arbeitsplätze abgebaut werden. Beides wäre langfristig schlecht für die Wirtschaftskraft und für das Steueraufkommen hier im Land. Und lassen Sie mich vielleicht noch ergänzen, das gilt natürlich auch für die Erhöhung des Spitzensatzes bei der Einkommensteuer von jetzt 49 auf dann möglicherweise 53% ab Jahresverdiensten von 100.000 oder vielleicht sogar schon ab 77.000 Euro. Davon wären dann auch lang gediente Facharbeiter, Selbstständige oder auch die Inhaber kleiner Familienbetriebe stark betroffen, die ja schon jetzt extrem unter den gestiegenen Preisen ächzen und vielfach um ihre Existenz kämpfen. Das heißt, das Land würde bei solch einer Politik mittel- und langfristig ärmer statt reicher und vor allem wäre auch die Leistungsbereitschaft endgültig im Keller.
Nun hat der Staat ja trotz dieser Billionen nach wie vor ein Haushaltsloch zu stopfen. Was sind die Vorschläge der Arbeitgeber, um zum Beispiel allein die 30 Milliarden im Jahr 2027 herbeizuschaffen?
Naja, wir sind ja nicht der Gesetzgeber und das ist auch gut so, aber jede Unternehmerin, jeder Unternehmer weiß, dass man in Krisensituationen mutig Prioritäten setzen muss, dass man Mittel umschichten muss und wenn das alles nichts hilft, dann ist es ganz einfach, dann führt an Sparen, Sparen und nochmals Sparen einfach kein Weg vorbei. Und das Potenzial dazu wäre beispielsweise ja im Bund auch vorhanden. Es gibt viele üppige Subventionstöpfe, es gibt einen Wildwuchs an Sozialleistungen, der den wirklich Bedürftigen am Ende gar nicht zugute kommt. Also Möglichkeiten und Potenziale sind da. Was es jetzt braucht, ist politischer Mut und gesellschaftliche Verantwortung. Und die haben die Bürgerinnen und Bürger eigentlich im Februar mehrheitlich gewählt. Und das erwarten wir jetzt, dass diese Verantwortung auch wahrgenommen wird.
Kommen wir nochmal zum Herbst der Reformen. Die Soziallasten wachsen von 1,40% Jahr für Jahr immer weiter Richtung 50%. Das trifft auch die M&E-Industrie hart. Was kann man machen?
Nun ja, Kostentreiber sitzen fast überall in den Sozialversicherungen. Einmal natürlich im Gesundheits- und Pflegesystem, dann aber auch in der Rentenkasse. In beiden Bereichen wird man einer ganz grundsätzlichen Reform einfach nicht mehr aus dem Wege gehen können. Eine Reform muss das sein, die auch, das gehört zur Wahrheit dazu, die auch das jetzige Leistungsniveau in Frage stellen muss, die aber auch Anreize dafür setzen muss, dass Mittel künftig effizienter eingesetzt werden. Und dass auch die Eigenvorsorge in einigen Bereichen nochmal gestärkt wird. Im Moment erleben wir leider, dass die Politik das zu umgehen versucht. Man überlegt zum Beispiel, ob man viele Milliarden aus dem Sonderhaushalt Infrastruktur umwidmen soll für notleidende Krankenhäuser. Aber das ist nicht nur unlauter, sondern auch unklug, denn spätestens die nächste Regierung wird dann diese Finanzkrise der beiden Systeme einholen. Deswegen sagen wir, es helfen jetzt nur mutige Einschnitte, um eine Langfristlösung zu erreichen, die dann auch für die künftigen Generationen noch bezahlbar ist und aus Arbeitgebersicht und eigentlich auch aus Arbeitnehmersicht, die vor allem den Faktor Arbeit, die Arbeit hier im Land nicht so teuer macht, dass dann am Ende noch mehr Unternehmen dem hiesigen Standort den Rücken kehren, beziehungsweise dass ausländische Unternehmen gar nicht mehr auf die Idee kommen, in Deutschland überhaupt zu investieren, weil alles so teuer geworden ist.
Der dickste Reformbrocken ist ja wohl die Rente. Haben die Arbeitgeber auch hier konkrete Vorschläge, über die man diskutieren kann?
Ja, da gibt es ja lange kein Erkenntnisproblem, was getan werden müsste. Der Renteneinstieg mit 63 gehört abgeschafft. Das Renteneintrittsalter muss an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Ganz wichtig, der Nachhaltigkeitsfaktor bei der Rentenberechnung muss wieder eingesetzt werden. Und die Mütterrente braucht man eigentlich auch nicht.
Jetzt haben wir ja ein neues Ministerium für Bürokratieabbau. Hat das schon geliefert?
Naja, wenn ich das mal etwas salopp formulieren darf, wir sind da noch in freudiger Erwartung. Die kleinen Erleichterungen, die jetzt beim riesigen Berichtspflichtenkatalog des Lieferkettengesetzes beschlossen wurden, die können es auf jeden Fall nicht sein. Dass man dieses Gesetz jetzt nicht ganz abgeschafft hat, weil man ja weiß, dass ohnehin irgendwann eine EU-weite Regelung kommt, das lässt uns auch erahnen, mit wie wenig Reformeifer sich dann Deutschland in Brüssel auch an den Verhandlungstisch setzen wird. Das ist also kein gutes Signal. Wir brauchen bei der Staatsmodernisierung einen großen Wurf. Wir haben mehr als 65 Milliarden Euro Bürokratiekosten, unter denen die deutsche Wirtschaft ächzt. Und diese Kosten müssen jetzt schnell und massiv runter.
Das erneuerte oder zu erneuernde Entgelttransparenzgesetz ist ja wohl auch eher ein Beitrag zur Steigerung der Bürokratiekosten und eine Misstrauensbekundung ist es offenbar ja auch, oder?
Genau, also das ist sozusagen doppelt schlimm. Zum einen droht erneut ein wirklicher bürokratischer Wust aus Ansprüchen, Berichtspflichten bis hin zu Strafzahlungen, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht einigen, ob gleich oder gleichwertige Arbeit für Männer und Frauen auch vorliegen und wie sie zu bezahlen ist. Aber für uns eigentlich noch wichtiger ist, dass für die Masse der an Tarifverträge gebundenen Firmen, zum Beispiel unter dem Dach von Nordmetall und den anderen M&E-Arbeitgeberverbänden, dass das anerkannt wird, weil wir haben längst die geschlechterunabhängige gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit in unseren Vereinbarungen verankert und deswegen muss man das auch akzeptieren und alle Firmen, die einen entsprechenden Tarifvertrag anwenden, der freiwillig zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt wurde, die muss man ausnehmen von dieser Regelung. Dass das jetzt noch nicht festgeschrieben ist, ist, wie Sie zu Recht sagen, ein großes Misstrauensvotum gegenüber uns Arbeitgebern, gegenüber den Gewerkschaften und damit den Tarifparteien, die man eigentlich doch immer stärken möchte.
Das geplante neue Tariftreuegesetz des Bundes gehört in die gleiche Abteilung neuer Lasten, nicht wahr?
Ja, so ist es leider. Angeblich soll ja der Zwang zur öffentlichen Auftragsvergabe gute Löhne und fairen Wettbewerb sichern. Aber es gibt ja auch Bundesländer, die das schon praktizieren und da zeigt der Blick und das Ergebnis eindeutig, dass das Gegenteil erreicht wird, weil vor allem zu Ungunsten kleiner und mittlerer Betriebe der Wettbewerb verzerrt wird. Projekte verteuern sich, die öffentliche Auftragsvergabe läuft noch langsamer aus, die Bürokratie nimmt drastisch zu und man muss ja gar kein großer Experte sein, allein der Umstand, dass die Bundesregierung jetzt sagt, wir nehmen mal die Verteidigungsindustrie und den Sicherheitsbereich von dieser Regelung aus, die zeigt ja, dass der Gesetzgeber eigentlich ganz genau weiß, was er anrichtet mit diesem Gesetz, nämlich, dass man Prozesse langsamer und teurer macht. Und wir fragen uns, warum will man genau das jetzt sehenden Auges allen anderen Branchen zumuten? Deswegen finden wir, dass das Gesetz seinen Weg ins Gesetzblatt nicht finden darf, wenn wir jetzt die Dinge schnell vorantreiben sollen. Wer sich am Ende sonst freut, sind die ausländischen Unternehmen, denn die unterliegen diesem Gesetz dann eben nicht.
Gibt es denn abseits dieser Paradoxien und ärgerlichen Ideen und Projekte auch ein paar Lichtblicke in der ersten Halbjahresbilanz der nicht mehr ganz so neuen Bundesregierung?
Es ist eine Frage des Basiseffekts, könnte man zynisch sagen. Also nach dem Ampeldesaster konnte es ja eigentlich nicht noch schlimmer kommen. Aber von dem versprochenen Aufbruch hin zu einer Wirtschaftswende und zu einem Rückschritt und einem Rückschneiden der Bürokratie ist noch viel zu wenig zu spüren. Das wurde uns im Wahlkampf zugesagt. Und wer das zugesagt hat, darf sich jetzt nicht von den Besitzstandswahrern einschüchtern lassen. Sonst, das kann ich leider vorhersagen, und so ist die Stimmung im Moment in der Wirtschaft, in den Verbänden, sonst wird der Herbst der Reformen für die Regierung sehr ungemütlich, weil dann die Enttäuschung der Unternehmerinnen und Unternehmer über die nicht eingelösten Versprechen sich dann in großer Frustration und Ärger entladen wird.
Jetzt könnte man dem Lamento über die Politik ja entgegenhalten, die Wirtschaft kann es doch aus eigener Kraft schaffen. Deutsche Wertarbeit ist doch gerade im M&E-Bereich weiter stark gefragt, etwa beim Schiffbau oder in der Luft- und Raumfahrtindustrie, die uns im Norden hier ja in Teilen auch prägt.
Ja, wenn es so einfach wäre, dann würden wir nicht so deutlich auf Entscheidungen zur Entlastung der Wirtschaft schon in diesem Herbst drängen. Es ist eben nicht so. Das dritte Rezessionsjahr in Folge geht praktisch auch wieder ohne Wachstum zu Ende. Die internationalen Rahmenbedingungen sind weiter negativ, von Zollchaos und Kriegen in verschiedenen Weltregionen geprägt. Ich erlebe immer wieder, dass sich Unternehmen auch an uns wenden und klagen, wie stark diese Zollpolitik ihre Existenz, ihre Geschäftsmodelle in Frage stellt. Die Konjunktur springt einfach nicht an, denn die Transformation, insbesondere natürlich in der Autoindustrie, im Energiesektor, die treibt die Kosten voran. Es fehlen allerorten die Fachkräfte, geeignete Azubis werden gesucht. Also man muss hier nur mal auf die mauen Ergebnisse im aktuellen Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft schauen. Da sehen wir, das alles verhindert Wachstum. Und wenn die Politik keine Anreize dafür schafft, dieses Wachstum zu generieren, dann wird das auch im kommenden Jahr eintreten. Aber wir haben eben einfach nicht die Option, den Herbst der Reformen sozusagen um ein Jahr auf den Herbst 2026 zu verschieben. Das, was bis dahin in unserer Industrie wegbricht und abwandert, das kommt nicht wieder.
Sagt der Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, Dr. Nico Fickinger, in seinem Podcast vom Oktober 2025. Ich danke für das Interesse. Tschüss, sagt Alexander Lukow.